Hallo Berlin!
Hallo Bochum!
Hallo Thomas!
Hallo Hennes!
Und es ist schon wieder eine Woche rum. Es geht so schnell. Es geht auf Weihnachten zu. Mit großen Schritten.
Oh, aber in ganz großen Schritten.
Aber erst kommt noch.
Ich habe teilweise sogar schon Weihnachtsgeschenke gekauft.
Nein, das gibt's doch nicht. Aber jetzt ist ja erstmal Halloween vorbei. Halloween ist vorbei. Jetzt kommt St. Martin, glaube ich, oder war auch schon, wenn das läuft.
Ja.
Und dann kommt Nikolaus, stellt man die Schuhe raus und morgen sind sie weg.
Genau. Du, das ist mir voriges Jahr passiert in meinem ehrenwerten Haus, in dem ich in Berlin-Steglitz wohne. Und du kennst das ja. Das ist ein sehr ordentliches Haus und wir haben total.
Ich war schon mal da, Mieter.
Du warst schon mal da und dieses Haus ist wirklich wunderschön und wir haben tolle, tolle Mieter und es ist alles ein Traum. Ich bin allen Göttern dankbar, dass wir hier wohnen können, weil das so schön ist. So, und ich habe voller Vertrauen letzten Winter meine Winterstiefel rausgestellt, weil ich aus dem Matsch kam. Voller Vertrauen und am nächsten Morgen waren sie weg.
Vor die Haustür oder
vor Nein, die Wohnungstür? Nein, nicht vor die Haustür, vor die Wohnungstür habe ich sie gestellt.
Nein, das gibt's doch nicht. Ja. Was wohnt denn da für ein Gesindel bei euch in Berlin?
Das waren sicher Drogenabhängige, die auf der Suche nach Schuhen waren, würde ich mal sagen.
Oh Gott, das tut mir echt so leid. Nee, ich wollte das jetzt nur als Gag machen. Es gibt diese Geschichte von Helge Schneider, wo er dann sagt so, am 6. Dezember stellte die Schuhe raus und am nächsten Morgen sind sie weg. Und wahrscheinlich hat er das selber schon mal erlebt.
Genau. Helge greift auf sein Leben da zurück, auf jeden
Fall. Waren es denn Schuhe, das interessiert mich jetzt, auch weil ich dich ja auch menschlich schätze, waren es denn Schuhe, man hat ja doch als Mensch ein besonderes Verhältnis zu seinem Schuhwerk, ne? Ja. Waren es Schuhe, die du besonders mochtest, die du besonders vermisst hast, wo dann du besonders traurig warst?
Ja und nein. Also erstmal, um die Wahrheit zu sagen, es waren schöne Schuhe und es waren die abgelegten Schuhe meines großen Sohnes, der Schuhgröße 45 hat. Ich habe ja nur Schuhgröße 42. Das heißt, diese wirklich schönen Winterschuhe, die haben ihm nicht mehr gepasst. Und dann habe ich die übernommen und die fand ich sehr schön und auch sehr wärmend und perfekt und also haben gut gesessen und so. Also ich habe sie natürlich auch, ich war auch traurig, weil es natürlich auch die Schuhe meines Sohnes waren.
Es war ein ideeller Wert, aber wie kommst du denn mit Schuhgröße 42? Du hast 42.
Ja.
Wie kommst du denn mit 42 in 45er Schuhe rein?
Nein.
Die
waren ja schon etwas älter, ne? Also da war er rausgewachsen sozusagen.
Ach so, ich habe mir jetzt vorgestellt, wie du da mit dem Feuilleton der Süddeutschen vorne drin oder in den Hacken rumläufst und so, Mensch hier, das
es ist bei uns in unserer Familie ist es umgedreht. Wir tragen sozusagen die abgetragenen Sachen unseres Sohnes auf, sozusagen.
Ach, das ist doch aber schön, das ist doch ein Recycling Cycle. Das ist doch total nachhaltig, wie ihr lebt. Das finde ich toll.
Extrem.
Aber du bist doch ein großer Mann, das ist doch, also Schuhgröße 42 ist doch relativ, du hast relativ,
ich
du lebst
auf kleinem Fuß.
Ich habe ja 40.
Ja, na du bist aber ja auch ein kleiner Mann.
Ja, bei mir passt es ja dann auch, ich hatte ja mal 39, ne, und habe jetzt 40. Ja, das ist ja auch eine Nummer in meinem Programm, die auf der Wahrheit beruht, dass Menschen im Alter größere Füße bekommen.
Ehrlich? Das höre ich das erste Mal.
Doch, das ist so. Ja, die Füße werden einfach durch das Laufen und so, die Füße werden breit. Das ist wirklich wahr. Die Füße werden größer. Es ist noch nicht aufgefallen bei dir.
Na, mir ist es aufgefallen, weil ich manchmal in die 42 tatsächlich nicht mehr reinpasse und dann muss ich eine 43 nehmen.
Aha, aha.
Ach, guck mal, und wieder so, was gelernt.
Und so wird ein Schuh draus.
So sieht's aus.
Ja, so sieht's aus. Ich habe wirklich, bei mir ist es ja so, ich lebe ja, also mit 39, 40, hast du ja wirklich ein Problem, wenn du ins Schuhgeschäft gehst, weil da gibt's kaum mehr Herrenschuhe. Herrenschuhe gehen so ab, wenn du Glück hast, ab 40 los oder ab 41. Ja. Deswegen kaufe ich mir immer Schuhe, wenn sie mir passen und einigermaßen gefallen. Dann kaufe ich die, weil ich weiß, dann habe ich sie. Dann brauche ich auch nicht suchen, ne? Und das ist dann, normalerweise kaufe ich ja sowieso. Aber das führt jetzt zu weit. Wir wollen ja über was ganz, ganz anderes sprechen. Wir reden noch irgendwann mal über das Thema Schuhe. Aber schön, dass man so unter sich so ist und auch mal über Schuhe reden kann. Das ist ja auch ein Thema. Es muss doch nicht immer den Frauen vorbehalten sein, über Schuhe zu reden. Wir sind doch hier nicht bei Sex in the City, oder?
Nee. Ne? Ich finde, gerade in der heutigen Zeit haben auch wir heterosexuellen Männer das Recht, auch mal über Schuhe zu reden.
Wir als alte Zissen sozusagen können doch mal über Schuhe reden. Wir reden heute über ein Thema, über einen Termin, der auch schon wieder ein paar Monate her ist, nämlich im Mai 1991. Lieber Thomas, ich weiß nicht, wo du da warst. Da kannten wir uns noch nicht. Da passierte etwas, was gerade neu aufgelegt worden ist durch unseren lieben Kollegen Jan Böhmermann, den ich ja sehr, sehr schätze und der auch längst nicht nur den Deutschen Comedypreis, sondern auch das Bundesverdienstkreuz verdient hat. Übrigens lieben Glückwunsch und Gruß an Alphonse, der das Deutsche Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Das finde ich ganz großartig. Wusstest du nicht?
Nee, das wusste ich nicht.
Ja, der Deutsch ist Bundesverdienstkreuz gekriegt und da hat das auch in seinem...
Ganz kurz mal, bevor wir loslegen, da muss ich eine Geschichte erzählen über Alphonse. Ich war bei seiner Sendung im Saarland, wo ist denn das nochmal? In Saarbrücken, oder wo ist
die Saarbrücken, Sendung? Da gibt es nur eine Stadt im Saarland.
Genau. Und ich war dann eben da und habe da so meine Parodien gemacht und dann, ich glaube, das kann man ganz offen mal so sagen, er spricht privat natürlich mit französischem Akzent, aber wenn er auf der Bühne steht,
ist er noch ein bisschen anders.
Ist er noch französischer. Jedenfalls, und ich machte da meinen Auftritt und dann sagte, ja, Thomas, dann kommst du zu mir und dann machen wir noch eine kleine Interview. Und ich sagte, ja, alles klar, so, wir sprechen ein bisschen und so. Und da kam ich zu ihm und so, Thomas, das hat mir sehr gut gefallen, aber vor allem mit die Parodie. Ich frage mich, wie macht man das eigentlich, dass man Menschen nachmachen kann? Und da habe ich gesagt, ach, weißt du, Alphonse, man muss manchmal nur ein bisschen übertreiben. Und da guckte er mich so ein bisschen bös an, aber die Leute haben gelacht und er zwinkerte mir zu.
Ja, das ist herrlich. Lieber Emanuel, also ganz, ganz herzlichen Glückwunsch von uns beiden.
Ja, natürlich.
Aber
ein ganz lieber, toller Kollege.
Aber auch der liebe Jan Böhmermann, der ja einen Stunt gemacht hat, der unglaublich ist. Er hat das Musical zum Eierwurf von Halle gemacht und es ist unfassbar. Es ist so gut. Es ist wirklich, es ist ja nicht nur, dass er dass richtig gut ist, sondern er hat ja auch wirklich dann auch, man merkt, dass er auch Musicals kann und Musicals auch versteht. Da war ja dann auch noch, was war denn noch drin? König der Löwen war noch drin. Dann war noch, Beauty and the Beast war noch kurz drin.
Ja, natürlich.
Was war denn noch alles drin? Es war auch so ein bisschen Gripstheater, oder? Du als jemand, der im Gripstheater gearbeitet hat.
Ja.
Also, wenn ihr das noch nicht gesehen haben solltet, guckt euch das bitte an, der Eierwurf von Halle, in der Inszenierung, also in der Inszenierung von ZDF Magazin Royal, mit einem, mit unserem lieben Freund, also mit deinem lieben Freund, Sebastian Krumbiegel als Helmut Kohl.
Der beste Helmut Kohl aller Zeiten.
Darüber reden wir gleich. Und mit Angelika Milster, die ich finde, die deutsche Bette Midler ist. Oder?
Ja, die ist super.
Kann man sagen, oder?
Das kann man so sagen. Sag mal so, das Ding ist bei Angelika Milster, sie könnte es sein, aber sie ist ja, sie rutscht ja auch immer so auf die Schlagerschiene, auf der Schlagersoße rum und hat ja auch mit Jack White, also nicht Jack White von Jack White.
Hier von den White Stripes,
White Stripes, sondern der andere Jack White, Looking for Freedom, mit dem hat sie ein paar Schlager-CDs gemacht und die sind, ich könnte mir das vorstellen, weil sie ist ja Schauspielerin und ich habe sie auch auf der Bühne gesehen, sie ist komisch, sie hat ein tierisches Talent, super Sängerin und sie spielt bei diesem Ding das Ei, das müsst ihr euch angucken.
Das muss man sich angucken und Sebastian Krumbiegel, natürlich über den wir schon gesprochen haben, von den Prinzen, den du auch kennst und er spielt die Rolle des Helmut Kohl, du sagst, er ist der beste Helmut Kohl Darsteller. Also das ist ja interessant, dass er Helmut Kohl ja eigentlich gar nicht parodiert. Normalerweise ist es bei Helmut Kohl zu machen, aber ich glaube, so kann man ihn auch nicht singen lassen, einfach, weil es einfach nicht möglich ist. Ute, was sagst du?
Das ist nicht möglich, da kann man es nicht singen, das geht nicht.
Und diese Geschichte dann noch dabei, die dann so ein bisschen wie Elisabeth ist, also wie dieses Sissy-Musical, darauf wollte ich hinaus, die einfach, das ist einfach so schön und so toll komponiert und gespielt, natürlich auch von diesem unglaublichen Orchester Ehrenfeld, wie das heißt.
Ja.
Und alles ist wirklich, und ich dachte so, ja, es ist vielleicht mit einer halben Stunde einen Tacken zu lang, aber wenn du sowas als Solokünstler in irgendeiner Form, wir sind ja beides auch Komiker, die auch gerade mit sowas arbeiten, mit der Parodie und natürlich auch mit Musical-Parodie zwischendurch auch mal, wo wir dann ich weiß, bei dir ist es wohl auch manchmal so gewesen, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass man da auch so an die Grenzen des Publikums stößt, weil nicht jeder Musicals kennt und nicht jeder Musicals auch mag. Und in so einer Fernsehsendung ist es natürlich ideal, weil das kann denen egal sein, ob da jetzt einer sitzt, das verstehe ich aber nicht. Weil sie ziehen es einfach durch und sie machen es konsequent. War es ein Tacken zu lang?
Du kannst ja auch nicht immer sagen, hoffentlich verstehen das alle. Das geht einfach nicht. Du kannst so nicht arbeiten.
Ne? Ja, weil aber es gibt Nummern, wenn du live arbeitest, gibt es Nummern, die habe ich gehabt und die hast du auch schon gehabt, das weiß ich, die wir gespielt haben und wir gesagt haben, das können wir leider nicht machen, weil die Leute es nicht raffen. Die Leute raffen es nicht, da muss man was ändern. Und war es denn, um nochmal auf die Frage zu kommen, war es denn ein Tacken zu lang oder war es genau richtig lang?
Nein, nee, das nicht. Also, was mir gut gefällt, ist einfach dieser Ansatz und deshalb, wir machen das jetzt ganz einfach mal. Ja. Das ist das Erste. Zweitens, es gibt anscheinend beim ZDF und auch bei den Entscheidern, ja, bei den Bestimmern, gibt es niemanden, der ihm sich da in den Weg stellt oder irgendwelche blöden Bedenkenträger, die sagen, das können wir aber nicht machen. Das finde ich wirklich wohltuend. Und als ich das dann so gesehen habe, dachte ich mir so, ach, ich glaube, wenn jemand in Deutschland das Zeug dazu hat, wirklich mal ein deutsches Musical zu schreiben, dann könnte das durchaus Jan Böhmermann sein. Weil er hat das Zeug, er hat das Anarchische, er liebt das Musical, er kennt sich extrem aus beim Musical. Ja. Was ich mir gewünscht hätte, ist, es war an manchen Stellen so ein bisschen albern. Da hätte ich mir gewünscht, nehmt es doch mal ein bisschen ernster. Ja? Und das war, manchmal habe ich mir gesagt, ach komm, jetzt seid doch mal nicht so albern. So, das hätte ich mir gewünscht, weil natürlich denkt man sofort an Book of Mormon. Ja, hast du ja auch gesehen. Book of Mormon, für die Leute, die es nicht kennen, das sind die South Park-Macher, Trey Parker und Matt Stone. Die haben wahrscheinlich, kann man so sagen, das erfolgreichste Musical aller Zeiten geschrieben. Book of Mormon über die Mormonen in Amerika, die ja in Deutschland überhaupt keine Geige spielen. Ein unglaublich lustiges Musical, was ich in London gesehen habe. Und es ist eben musikalisch und formal wirklich State of the Art. Es ist
richtiges Musical. Und zwar nicht so, wir verarschen jetzt Musical, weil wir Musical doof finden, sondern wir machen das jetzt einmal, wir zeigen mal, wie es richtig geht. Und so hat Jan das natürlich auch gemacht. Und
ich würde jetzt, wenn mich Jan Böhmermann fragen würde, er wird mich zwar nicht fragen, aber wenn, da würde ich zu ihm sagen, Jan, das war alles super, aber trau dich ruhig noch ein bisschen mehr. Also hab keine Angst, dass es nicht lustig ist oder dass es keiner versteht. Die Leute, die, ich sag mal, ich bin jetzt mal gemeint, die jetzt zu Mario Barth gehen oder zu irgendwelchen anderen Geschichten gehen oder so, die verstehen das sowieso nicht. Also die deine Sendung sowieso nicht die werden sowieso nicht verstehen.
Und er hat sich das auch so erarbeitet. Ich habe ja mit Jan auch auch gearbeitet und war ja auch bei ihm, als wir beide noch bei 1 Live waren. Und ich bin ja auch mit ihm aufgetreten, auch zwischendurch. Und da war er wirklich noch so ein bisschen auf der Suche. Da hat er noch diese Podolski-Sachen gemacht und nicht viel mehr. Und aber ich habe, wäre jetzt zu viel gesagt, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe damals schon gemerkt, dass noch mehr in ihm steckt. Aber er hat wirklich an sich gearbeitet und ist einen Weg wirklich gegangen, wo ich wirklich sage, ey, Alter, das ist so toll und das zu sehen, wie jemand so seine Kreativität jetzt so auch einfach lebt. Ich glaube, das letzte Mal habe ich ihn gesehen bei, das ist jetzt ein bisschen Name-Dropping, aber ich habe mit Jan das letzte Mal gesprochen, als wir beide in Köln bei John Cleese waren. Und da haben wir in der Pause kurz gesprochen, weil wir uns wirklich lange nicht gesehen haben. Und das ist einfach sehr schön. Und er hat es ja quasi schon angedeutet, neulich erst mit dem Musical zu Jana aus Kassel, über die wir ja neulich erst gesprochen haben.
Ja, das stimmt. Da hat er es auch schon gemacht, ja.
Genau, da gab es ja auch so ein kleines Musical. Aber ihr hört den Podcast zum Musical, zum Event, zum Eierwurf von Halle. Im Mai 91 ist das passiert. Weißt du, jetzt bin ich mal ganz Markus Lanz. Thomas Nicolai, wissen Sie noch, wo Sie an dem Tag waren? Als das passiert
An dem
ist.
Tag weiß ich nicht, aber ich weiß schon, also ich war eigentlich im vierten Studienjahr an der Schauspielschule in Berlin, war aber schon am Gripstheater engagiert. Das heißt, ich hatte schon meine erste Premiere im Januar 91 am Grips mit Himmel, Erde, Luft und Meer. Und dann kamen Umbesetzungsproben für Linie 1 und das ganze andere Zeug. Ich glaube, ich hatte zu der Zeit Umbesetzungsprobe für Linie 1 im Mai. Und die Geschichte, wie, was?
Ja, ich höre dir zu.
Ja, und die Geschichte war, Als die Geschichte damals passierte mit diesem Eierwurf, war das natürlich eine extreme Lachnummer. Aber was uns natürlich alle erstaunt hat, und ich habe mir jetzt das nochmal angeguckt im Internet, mit was für einer Aggressivität und mit für einer, ja, eigentlich wie so ein Feldherr, sich Helmut Kohl benommen hat und also völlig distanzlos auf diesen Eierwerfer losgegangen ist. Es war ja diese Geschichte, es ging ja um Bitterfeld und Schkopau und diese beiden Betriebe sollten ja abgebaut werden und sollten ja also weggekürzt werden, mehr oder weniger. Ja. Sehr, sehr viele Leute standen auf der Straße und er redete eben die ganze Zeit von blühende Landschaften. Und,
also von unserem Podcast. Er war schon damals
genau, er redete die ganze Zeit von unserem Podcast und dann machte er in der Halle eine Kundgebung, beziehungsweise er wollte eine Rede halten und wollte sich wieder mal feiern lassen. Und er benahm sich ja auch wirklich gerne auch zu Amtszeiten wie ein junger Sonnengott. Man musste ja,
absolut,
ihn
der König von Deutschland, ganz klar.
Der König von Deutschland. Das war
König der Einheit, Erfinder der Einheit und
der Erfinder der Einheit. So, ne? Und bitte, Herr Dr. Kohl, so musste man ihn immer ansprechen.
Herr Dr. Kohl, ja. Herr Dr. Kohl, Lothar de Maizière war da auch dabei, ne?
Ja.
An dem Tag. Herr Dr. Kohl, Herr Dr. Kohl.
Herr Dr. Kohl. Und er kam da zu den Leuten und wollte sich feiern lassen, also wirklich wie im Märchen, ja, wie nun huldigt mir, und auf einmal flogen da Tomaten und Eier. Und er sah diesen Eierwerfer und ging auf ihn zu, also wirklich wie im tiefsten Mittelalter, und wollte dem auf die Fresse hauen.
Er brach brach
durch. Und Security kam und zog ihn zurück, er machte sich frei und ging dann nochmal los. Es ist unfassbar. Das heißt, wenn man das so weiterspinnt, Helmut Kohl muss eigentlich auch wirklich so als Parteivorsitzender und als Bundeskanzler, ist dem vielleicht auch ab und zu die Hand ausgerutscht. Man weiß es nicht. Man macht sich dann solche, weißt du, da geht dann so Kopfkino los.
Ja, man hat quasi sein wahres Ich auch so ein bisschen gesehen. Also dieser gemütliche, lustige, hallo, ich bin der dicke Helmut, und alle lachen über mich. Ja. Aber boah, Alter, ist der da abgegangen, ist der da durchgebrochen. Ja. Wirklich, da wie so ein Bulle rannte er auf die Leute zu und wollte die quasi auf der einen Seite, natürlich klar, wenn mich einer mit dem Ei beschmeißt oder so, wenn mich einer angeht, dann reagiert der kleine Hennes, dann möchte man auch nicht in meiner Nähe sein. Weil wir sind uns ja als Freunde auch schon mal wir sind ja auch schon mal aneinander geraten, wie das unter Freunden auch manchmal so ist.
Ja, ist aber normal.
Das ist völlig normal, aber wenn du halt so eine Figur der Öffentlichkeit bist und natürlich die Nummer 1 in Deutschland und das dann auf einmal passiert, das war schon ein Schock für uns alle. Und ich weiß noch, meine Mutter hat damals gesagt, meine Mutter war ja so eine Suffragette, so ein sozialdemokratisches Flintenvibe. Jetzt zeigt er sein wahres Gesicht, schaut ihn euch an, so, das ist der, der uns regiert. Und ich habe das damals extrem abgefeiert, weil ich bin ja wirklich ein Alt-Juso, und da waren ja auch die Jusos dahinter, der Juso-Vorsitzende hat sich da dann auch ja noch entschuldigt und so weiter und alles Mögliche. Aber ich habe das auf der einen Seite natürlich total abgefeiert, dass der dicke Kohl da mit Eiern beworfen wurde, weil das ja wirklich eine totale Demütigung ist, für einen Staatsmann mit Eiern beworfen zu werden. Aber wenn ich das jetzt so 30 Jahre später sehe, sieht man natürlich auch so ein bisschen beide Seiten und denkt natürlich auch, boah, die armen Security-Leute, was die da einstecken mussten einfach. Ja. Ne? Weil die mussten ja nicht nur, man sieht ja, sie mussten ja nicht nur Helmut Kohl vor den Eierwerfern schützen. Sie haben ja wirklich, glaube ich, echt die Eierwerfer vor diesem Berserker da beschützt,
Das war die eigentliche Heldentat der Security, dass sie eigentlich die Hallenser geschützt haben vor einem wütenden Einheitskanzler.
Ja, das war echt sowas. Ich habe es auch damals, wenn ich an mein damaliges Ich vor 30 Jahren denke, ich habe das natürlich total abgefeiert, weil ich Kohl natürlich, ne, klar, auch nicht gut fand, und aber es zeigte sich zum ersten Mal auch eben dieses, nicht zum ersten Mal, natürlich nicht, aber auf eine sehr vehemente Art und Weise, dass in diesem Land etwas Fundamentales nicht in Ordnung ist, was auch so nicht zu kippen ist mit Worten. So von wegen blühende Landschaften und ich komme jetzt mal zu euch und dann ist wieder alles bubu, das macht dann wieder schön Weihnachtsmarkt hier. Sondern es war einfach, man merkte, da ist ein Riss und den kann man mit Worten und mit guten Sprüchen nicht kitten. Das ist einfach, das ging alles sehr, sehr, sehr schnell und da hat man gemerkt, nee, da im Osten, da sollten wir echt nochmal ein bisschen drauf achten, hier, dass die also Also, die haben es aber ganz schön, wenn die mal loslegen, dann willst du aber nicht also in der Nähe sein, oder?
Naja, und was ich immer wirklich interessant finde, ist, wenn man so sich mal Geschichten viele Jahre später dann nochmal anguckt oder nochmal was dazu sich informiert oder liest oder sowas, wie sich dann plötzlich so die Haltung ändert. Und ich merke das ja auch an mir selber. Und ich fand das damals einfach nur komisch. Nicht mehr und nicht weniger. Und das hatte für mich auch keine Bedeutung. Aber heute gucke ich mir das an und ich bin von Kohl entsetzt und denke mir, was für ein Idiot. Und denke mir eben auch im gleichen Atemzug, was für ein selbstherrlicher, eitler Fatzke, der sich da hat feiern lassen und tatsächlich dachte, er hat die Einheit gemacht. Und so was Selbstherrliches und Selbstgefälliges und arrogant. Und da gibt's ja auch noch viele, viele Sachen, auch wie der mit den Journalisten umgegangen ist und mit dem Feuilleton und auch mit dem Spiegel und so. Mit einer Selbstherrlichkeit, das würde sich heute keiner mehr trauen, weil er tatsächlich dachte, ich bin Gott, ich bin die Nummer eins. Ja. Also er war so der kleine, verschmähte Bruder von Donald Trump sozusagen. Also er hatte sowas ganz Unangenehmes. Das ist mir aber nie so aufgefallen. Aber wenn ich mir das heute angucke, aus der Ferner dachte ich mir, was für ein unangenehmer Typ.
Ja. Und die Wut der Leute ist, war natürlich, das muss man natürlich auch sehen, ob das jetzt angebracht ist, Leute mit Eiern zu bewerfen, ob sie jetzt Kanzler sind oder was weiß ich, ist scheißegal. Aber die Wut der Leute war natürlich auch deswegen, das darf man ja auch nicht vergessen, weil genau eben das, was er gesagt hat, hier blühen Landschaften und alles wird gut. Und es war eben, auch das wird ja in dem Musical halt auch nochmal thematisiert. Ja. Das macht dieses halbstündige Musical ja auch so gut. Also man muss das halt auch in meinem Kontext sehen. Aber dieses Bild ist unglaublich. Es gibt übrigens, falls ihr mal das hört und mal in Hattingen seid, in Hattingen-Blankenstein. Es gibt eine Mauer, eine langgezogene Mauer, wo der Eierwurf von Halle auch bemalt wurde. So als Bild, so als Reiterstandbild oder als Historien quasi. Das ist echt toll. Aber das große Denkmal ist jetzt natürlich, wie gesagt, also dieser unglaubliche Musical von Jan Böhmermann. Und natürlich, wir sagen immer Jan Böhmermann, aber da steckt natürlich ein ganzes Team dahinter. Sowas macht man nicht einfach so. Wahrscheinlich hatte Jan die Idee und die Umsetzung. Und das ist wirklich Teamarbeit. Und nochmal, wir ziehen wirklich unseren Hut vor dieser kulturhistorischen Aufarbeitung.
Ja, und sie haben es eben, Event. Was du eben gerade gesagt hast, und das ist eben wirklich toll, sie haben es mit sehr viel Liebe gemacht und mit sehr viel Können. Und das ist eben genau das Ding, ne? Wenn du eben keine Ahnung hast, dann lass die Finger davon. Es gab mal eine Parodie von Wenzel und Mensching. Und Wenzel und Mensching, das war so ein Chanson-Liedermacher-Duo, sehr hoch angesehen, sehr intellektuell, wirklich ganz toll. Und die machten so eine Parodie, das nannte sich die Sichel-Operette. Und das war richtig ein Theaterstück und das sollte eine Parodie sein auf die Operette. Das Problem war aber, dass die Schauspieler teilweise nicht gut gesungen haben und dass das ganze Ding nicht richtig hingehauen hat. Und sie haben es nicht ernst genommen. Und ich habe mir das angeguckt, also es war 1988 oder 87, das war zwar ein Hit, aber das hing einfach mit den beiden Protagonisten zusammen und da machten wirklich noch tolle Schauspieler mit und so. Also daran lag es jetzt nicht, aber es war eben, sie haben es nicht mit Liebe gemacht und sie haben sich drüber lustig gemacht und du hast auch gemerkt, eigentlich können sie es nicht. Und um eine Parodie zu machen, das gilt für jede Parodie, musst du erstmal das können und musst es auch in gewisser Weise lieben.
Das kann ich wirklich unterschreiben, Das habe ich auch ein bisschen von dir gelernt. Also wir haben ja auch schon drüber gesprochen, eine Grönemeyer-Parodie und so weiter. Und da kam auch mal einer und sagt, ich finde das total toll, wie du den verarschst. Und ich so, du, ich verarsch den nicht. Ich mag den schon. Also das ist schon, man muss das auch irgendwie, selbst bei meiner Unheilig-Parodie, die du auch gesehen hast, da kamen auch wirklich dann Unheilig-Fans und sagten, das war zwar gemein, aber das war leider richtig gut. Und man hat gemerkt, dass du dich damit beschäftigt hast. Das ist halt bei Musical halt so oder bei Schlager halt. Ja. Ne? Wenn du so ein Schlager-Ding, du musst es verstehen und du musst es wirklich auch mögen, um es zu machen.
Du musst es irgendwie lieben, du musst irgendwie einen Bezug dazu haben. Und du musst es eben sehr, sehr oft gehört oder gesehen oder gelesen oder dich damit beschäftigt haben, weil nur dann wird es wirklich gut. Nur dann bekommt es die Tiefe, die es auch verdient. Und dann kannst du es überhöhen. Aber du musst es erstmal beherrschen und du musst erstmal Das ist genauso, wenn du, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Max Rabe-Lied singe oder wie auch immer, wenn ich jetzt irgendwie eine Parodie singe oder sowas, ich muss erstmal die Melodie drauf haben, ich muss erstmal den Text drauf haben und dann kann ich es interpretieren. Und das ist eben bei der Parodie, ist es sogar noch schwieriger, weil du einfach noch mehr Details sammeln musst und dich da reintiefen musst. Aber am Ende sind alle happy und feiern es total ab und können noch nicht mal wirklich beschreiben, warum, aber weil sie einfach
Du musst
wissen,
sogar.
Ja.
Ja, sag du, nee, du zu Ende? Entschuldigung.
Nee, du.
Was? Du musst sogar, ich wage jetzt mal was. Du musst sogar noch besser sein als das Original, wenn du es machst.
Ja, in gewisser Weise.
Du musst sogar fast noch besser sein als das Original, weil sonst hat es keinen Sinn, es zu machen. Weil du musst es ja auch quasi, du willst es ja nicht nur vorführen, du willst ja auch sagen, ich kann das und kein anderer macht das. Und das war wirklich jetzt bei dem Eierwurf-Ding halt auch wirklich sowas, wo du sagst, ja, bitte, geht bitte raus. Und so müssen Musicals auch sein, so und nicht anders.
Ja, und
mit
ich finde,
Augenzwinkern
das ist auch
und dieses
wirklich, und ich finde, das ist eben auch wirklich eine Chance für uns, dass wir eben nicht wie bei dem Udo Lindenberg Musical versuchen, es irgendjemandem recht zu machen, sondern dass wir ein Musical schreiben, was mit uns was zu tun hat, was mit Deutschland zu tun hat, also im besten Sinne auch eine kritische Haltung und nicht, dass man sagt, ja, das muss aber der Oma gefallen und das muss eben auch jedem gefallen und Mann, Frau und groß, klein und dick und dünn, sondern wir müssen jetzt so, und das ist ja eben auch der große Erfolg von Linie 1, der kam ja nicht aus dem Nichts, das ist einfach eine Geschichte, das hat was mit uns zu tun und der Eierwurf, das hat auch was mit uns zu tun. Und das ist einfach
und
eine schöne
Und wie ich am Anfang schon sagte, dass ich sehe das wirklich, den Eierwurf, wirklich so in dieser Tradition des Krippstheaters, der Linie 1.
Ja.
Und natürlich, klar, ist Linie 1 jetzt auch älter und so weiter. Und haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber das war wirklich nicht nur ein großer Eierwurf, es war generell ein großer Wurf, dieses Musical. Ja. Um das mal abschließend zu sagen. Also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, und guckt euch das bitte an. Also, das war wirklich, also wir ziehen unseren Hut und freuen uns wirklich darüber. Das ist absoluter Glückwunsch. Und ich freue mich auf, oder wir freuen uns natürlich auf die nächste Folge Blühende Landschaften. Und danken auch nochmal allen Patreons.
Ich weiß, du wolltest gerade Schluss sagen. Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken, weil du hast du hast mir einen Link geschickt zu Hotel Matze, diesem von mir sehr, sehr geliebten, geschätzten Podcast Hotel Matze. Und diese Folge kannte ich nämlich noch nicht, mit Farin Urlaub. Und das ist ja großartig.
Die Folge ist unfassbar, weil die dich so, das ist, die Folge ist betitelt, also der Podcast heißt Hotel Matze und ich kannte das, bin da über mein Ärzte-Fansein draufgekommen und Farin Urlaub ist jemand, der macht jetzt eine ganz andere Tür auf, aber hört euch das bitte an, gut, dass du es nochmal sagst, das ist er erzählt da wirklich Sachen, die einen wirklich, das macht einen wirklich froh und glücklich, diesen Podcast zu hören, was Kreativität angeht, also wo wir diese Folge ging ja auch um Kreativität gewissermaßen mit dem Musical.
Genau, und
wirklich Podcast, unser Podcast-Tipp dieses Mal.
Ja, unser Podcast-Tipp.
Nicht nur uns hören. Ja?
Nee, also Hotel Matze ist wirklich, es gibt zum Beispiel eine Folge mit Frank Elstner bei Hotel Matze.
Hör ich mir auch an.
Das ist ganz, ganz toll, weil Matze Hielscher, ganz interessante, kluge Fragen stellt.
Ja.
Und den Leuten wirklich auf den Zahn fühlt und plötzlich bekommst du da Antworten und Ansichten, die du von diesen Prominenten noch nie gehört hast. Und ich fand
das ist wirklich sehr gut.
Das ist toll. Ja.
Also
Hotel Matze ist unser Podcast.
Hört euch Hotel Matze
an. Eigentlich sollte er immer nur unseren Podcast hören.
Immer nur unseren und natürlich auch Drückste mal Rekord, unseren Schwestern-Podcast von Martina Brandl und Martin Rosengarten und natürlich das Musical Der Eierwurf von Halle. Und das war es diesmal von uns. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja?
Wenn es wieder heißt, Achtung, Moment, nochmal, ich wollte nochmal wollte mich nochmal bedanken bei den Patrons nochmal, die uns ja unterstützen,
unbedingt.
Die ja auch immer den Podcast ein bisschen früher und ein bisschen länger bekommen. Ne? Da gibt es ja immer noch ein paar Bonusminuten, auch dieses Mal. Und nochmal danke an euch und danke, dass ihr uns gehört habt. Und bis zum nächsten Mal bei Achtung, blühende Landschaft.
Denn
se
Regenwuk
Wips.